Sonntag 18 Uhr. Willkommen zu den Mobility News. Top-Thema diese Woche: Renault macht den 5 E-Tech noch attraktiver mit deutlich niedrigeren Preisen, mehr Reichweite und besserer Ausstattung. Außerdem spannend die Woche: Waymo bringt seinen Robotaxi-Dienst nach München und startet mit Test- und Kartierungsfahrten für den ersten öffentlichen fahrerlosen EU-Einsatz der Marke. Lamborghini zeigt den Temerario Tricolore als lautes Hybrid-Statement in italienischen Farben. Nissan frischt den X-Trail, Juke und Townstar mit sinnvoller Technik und mehr Ausstattung auf. Und BMW verbindet die neue Klasse mit mehr Serienassistenz und dem Meilenstein von 2 Millionen verkauften Elektroautos. Das sind wie immer also 5 starke Themen, jetzt in den Mobility News. Abonnier unbedingt noch fix den Kanal, dann verpasst du keine Nachrichten mehr aus der Welt der Mobilität. Und nach dem Intro geht's sofort los. Waymo bringt seinen Robotaxi-Dienst nach München. Die Alphabet-Tochter hat angekündigt, in den kommenden Wochen mit Kartierungs- und Testfahrten zu beginnen. Zunächst fahren die Fahrzeuge manuell gesteuert, um hochauflösende Karten des Straßennetzes zu erstellen und lokale Verkehrsdaten zu sammeln. Danach folgen umfangreiche Testphasen mit geschulten Sicherheitsfahrern, die tagsüber und nachts in verschiedenen Stadtteilen unterwegs sein werden. Ziel ist ein kommerzieller, vollautonomer Fahrdienst für die Allgemeinheit gegen Ende 2027. München würde damit zur ersten Stadt in der Europäischen Union, in der Waymo einen öffentlichen Robotaxi-Betrieb ohne Fahrer anbietet. Das Unternehmen arbeitet dafür eng mit dem Kraftfahrtbundesamt, der Bayerischen Staatsregierung, der Stadt München und dem Bundesverkehrsministerium zusammen. Deutschland verfügt seit 2021 über einen der fortschrittlichsten Rechtsrahmen für autonomes Fahren in Europa. Dennoch sind für den kommerziellen fahrerlosen Personenverkehr noch konkrete Genehmigungen nötig. Waymo bringt umfangreiche Praxiserfahrung mit. In den USA hat das System bereits mehr als 20 Millionen autonome Fahrten und mehrere hundert Millionen Kilometer absolviert. Versteht mich nicht falsch, dass Waymo nach München kommt, finde ich stark. Solche Projekte brauchen wir hier in Deutschland, weil sie auch BMW, Mercedes und Volkswagen hier unter Druck setzen und dann auch hoffentlich mal endlich wieder in Fahrt bringen beim Thema autonomen Fahren. Und VW ist weiter dabei. Moya lässt in Hamburg seit Juli ausgewählte Fahrgäste im selbstfahrenden ID.Buzz mitfahren. Spannend finde ich vor allem den Unterschied im technischen Bereich. Waymo setzt ja auf Kameras, LiDAR und Radar, also auf viel Sensorik und Redundanz. Das ist aufwendig und teuer, kann aber zusätzliche Informationen liefern. Tesla beispielsweise geht mit seinem kamerabasierten Vision-Ansatz bewusst einen anderen Weg und bietet inzwischen in mehreren US-Städten Robotaxifahrten an. Für mich ist offen, welches Konzept sich langfristig besser skalieren lässt. Genau dieser Wettbewerb ist aber gut. Deutschland kann davon bloß profitieren, wenn Waymo hier testet und gleichzeitig heimische Hersteller ihre Systeme weiterentwickeln. Entscheidend werden am Ende Sicherheit, Kosten, Datenschutz und natürlich die Frage, wie zuverlässig das Ganze im Münchner Alltag auch funktioniert. Und ja, ich persönlich hoffe trotzdem, dass wir das Full Self Driving Supervised irgendwann auch mal endlich offiziell in Deutschland bekommen. Noch ist es ja hier nicht offiziell freigegeben, in einigen anderen EU-Ländern aber schon, beispielsweise Niederlande oder Dänemark. Also deutsche Politik, bitte haltet euch ran. Wir wollen auch Fortschritt, oder was meint ihr dazu in den Kommentaren? Lamborghini bringt den Namen Tricolore zurück. 15 Jahre nach dem Gallardo LP550-2 Tricolore von 2011. Die neue Interpretation basiert auf dem Temerario und wurde bei The Quali im Rahmen der Monterey Car Week in Kalifornien gezeigt, zusammen mit dem Revuelto SV. Wichtig, Lamborghini spricht nicht von einer neuen Serienedition mit eigener Technik, sondern von einer besonders aufwendig gestalteten Ad-Personam-Konfiguration. Außen kombiniert der Temerario Tricolore einen tiefblauen unteren Karosseriebereich in Blue Marino Shiny, mit weißen Flächen in Bianco Monoceros, schwarze Details, rote Bremssättel und eine grün-weiß-rote Grafik auf der Fronthaube stellen den Bezug zur italienischen Flagge her. Innen setzt Lamborghini auf schwarzes Leder, rote Kontrastniete, Hexagonmotive, eine eigene Fahrzeugsilhouette im hinteren Kabinenbereich und Tricolore-Schriftzüge in den Türen. Technisch bleibt es beim bekannten Plug-in-Hybrid-Antrieb. Ein 4-Liter V8 Biturbo arbeitet mit drei Elektromotoren zusammen. Die Systemleistung liegt bei 920 PS. Der Sprint auf 100 km/h dauert 2,7 Sekunden. Die Spitze liegt bei 340 km/h. Ein Preis wurde aber bislang noch nicht genannt. Die meisten merken nicht, warum so ein Tricolore für Lamborghini mehr ist als nur eine auffällige Lackierung. Ich persönlich finde stark, dass die Italiener ihren Nationalstolz und ihre Geschichte so feiern. Man sieht, wie sich die Marke seit dem Gallardo-Tricolore weiterentwickelt hat, ohne den Bezug zur Tradition zu verlieren. Genau das macht solche Projekte für Fans und Sammler doch richtig besonders. Rein farblich wäre diese Konfiguration nicht meine Wahl. Weißer Body, hellblauer Unterbau, schwarzes Dach und schwarze Felgen und dabei dann rote Bremssättel, das ist mir insgesamt etwas zu viel. Das wirkt zwar spektakulär, aber auch ziemlich wild. Innen gefällt mir die Umsetzung da besser. Die Tricolore-Stickereien und Hexagonmuster greifen das Thema sauber auf, ohne dass es nach einem simplen Sondermodell aussieht. Genau darum geht es bei Ad Personam. Nicht um mehr Leistung, sondern darum, aus einem ohnehin extremen Auto ein persönliches Statement zu machen. Für solche Details muss man natürlich Kenner sein. Für italienische Sammler und Lamborghini-Fans ist das aber wahrscheinlich genau der Reiz. Technisch bleibt der Temerario derselbe, emotional bekommt er hier eine ganz andere Bedeutung. Wenn man da ganz genau hinschaut. Habt ihr den Kennerblick? Renault senkt die Preise für den 5 E-Tech in Deutschland über alle Ausstattungslinien um 1710 Euro. Das Basismodell Evolution 120 Urban Range mit 90 Kilowatt bzw. 122 PS und 40 Kilowattstunden Akku startet jetzt bei 26.290 Euro. Die Version mit 52 Kilowattstunden Akku und 110 Kilowatt bzw. 150 PS in der Evolution Ausstattung bei 29.290 Euro und bleibt damit klar unter der 30.000 Euro Marke. Gleichzeitig verbessert Renault die Effizienz spürbar. Die 40 Kilowattstunden Version erreicht künftig bis zu 315 Kilometer nach WLTP, die 52 Kilowattstunden Version bis zu 430 Kilometer. Ermöglicht wird das durch aerodynamische Optimierungen wie eine tiefer gelegte Karosserie und neu gestaltete Außenspiegel sowie durch verfeinerte Batterieelektronik. Bei der Ausstattung gibt es Aufwertungen ohne Aufpreis. Ab der Technoline gehören eine belüftete induktive Smartphone-Ladeschale und ein neuer Smart-Modus für das Multi-Sense-System serienmäßig dazu, der automatisch zwischen Eco, Komfort und Sport wechselt. In den höheren Linien, Iconic 5 und Roland Garros, werden zusätzliche Assistenzsysteme wie Totwinkelwarner, Ausstiegsassistent, Querverkehrswarner und der Active Driver Assist mit Nothaltefunktion Standard. Neue Farben, goldfarbene Felgen und zusätzliche Dekore runden die Modellpflege ab. In ausgewählten europäischen Märkten führt Renault zudem eine neue Einstiegsvariante 5 mit 36,5 Kilowattstunden LFP-Akku in Cell-to-Pack-Bauweise und 80 Kilowatt Motor ein. Sie soll bis zu 305 Kilometer Reichweite bieten und mit bis zu 80 Kilowatt Gleichstrom laden. In Deutschland bleibt vorerst die 40 Kilowattstunden NMC-Variante die Basis. Der überarbeitete Renault 5 E-Tech soll dann im Oktober 2026 auf dem Pariser Autosalon gezeigt werden. Mit rund 4.500 Neuzulassungen im ersten Halbjahr 2026 zählt er zu den erfolgreichsten elektrischen Kleinwagen hierzulande. Die deutsche Preisliste reicht vom Techno 120 Urban Range für 28.290 Euro über den Techno 150 Comfort Range für 31.290 bis hin zum Iconic 5 für 32.790 und dem Roland Garros für dann 34.290 Euro. Bei den bekannten Batterievarianten bleibt es beim 11 kW AC-Lader und je nach Akku bis zu 80 bzw. 100 kW DC. Der Renault 5 unterstützt außerdem bidirektionales Laden mit Vehicle-to-Load und Vehicle-to-Grid und kann damit externe Verbraucher versorgen bzw. über passende Mobilize-Dienste Strom ins Netz zurückspeisen. Per Over-the-Air-Update soll zudem Google KI-Assistent Gemini den bisherigen Google Assistant ersetzen. Fakt ist, Renault macht mit dem R5 aktuell ziemlich viel richtig und findet aus meiner Sicht ein Stück weit zu alter Stärke und auch Strahlkraft zurück. Mein größter Kritikpunkt war bisher der Preis und genau da legen die Franzosen jetzt nach. Dass der Einstieg auf 26.290 Euro sinkt und selbst die größere Batterie in der Evolution-Version unter 30.000 Euro bleibt, ist für mich die richtige Richtung. Der R5 wird damit nicht plötzlich billig, aber er rückt deutlich näher an den Massenmarkt. Und das ist bei einem Auto wichtig, das eben nicht nur vernünftig sein will, sondern auch richtig schick aussieht und emotional funktioniert. Gerade im direkten Umfeld von VW ID Polo, Citroën EC3 und anderen Kleinstromern wird der Preis sehr brutal wichtig. Da reicht es nicht mehr, nur mit Retro-Design oder Markenimage zu kommen. Der R5 hat aber den Vorteil, dass er beides schon mitbringt. Er sieht besonders aus, wirkt nicht wie ein beliebiges Elektroauto und hat trotzdem ein Konzept, das im Alltag problemlos funktioniert und auch verstanden wird von den Kunden. Genau diese Mischung halte ich für eine sehr große Stärke. Ich finde außerdem gut, dass Renault nicht einfach nur den Preis senkt, sondern an mehreren Stellen sinnvoll nacharbeitet. Mehr Reichweite, bessere Assistenz, eine vernünftige Handyladeschale und zusätzliche Softwarefunktionen sind genau die Dinge, die im Alltag wirklich eine Rolle spielen und die man auch merkt. Das wirkt nicht wie irgendein Facelift, nur weil man das endlich wieder aufsetzen muss, sondern wie eine saubere Weiterentwicklung eines ohnehin schon erfolgreichen Autos. Etwas schade finde ich weiterhin, dass die neue LFP-Basisversion vorerst nicht nach Deutschland kommt. Gerade für einen günstigen Elektrokleinwagen passt diese robuste und vergleichsweise preiswerte Batterietechnik eigentlich doch hervorragend. Vielleicht zieht Renault da später ja noch nach. Insgesamt bin ich aber ziemlich zuversichtlich und 4500 Neuzulassungen im ersten Halbjahr zeigen ja schon, dass der R5 hier funktioniert. Wenn der niedrige Preis jetzt noch mehr Kunden erreicht, dürften sich die Zahlen in den kommenden Quartalen durchaus sehen lassen können. Entscheidend finde ich aber dabei, dass Renault nicht versucht, aus dem R5 ein kleines Premium-Produkt mit immer höheren Preisen zu machen. Sie gehen eher in die Breite und versuchen Elektromobilität wieder ein Stück normaler zu machen. Genau solche Autos braucht der Markt. Kompakt, alltagstauglich und optisch eigenständig sowie preislich zumutbar. Dadurch kommen noch mehr Käufer und für mich ist das deshalb ein ziemlich starkes Update. Renault hört ja auf den Markt, verbessert genau die Punkte, die relevant sind und macht ein ohnehin gutes Gesamtpaket noch attraktiver. Also gibt's doch von eurer Seite und meiner Seite aus hier gar nichts mehr anzukreiden. Unterschreibt ihr jetzt den nächsten Kaufvertrag oder was fehlt euch noch beim R5? Ich bin wirklich gespannt darauf, was ihr dazu in den Kommentaren schreibt. Nissan schärft in Deutschland gleich mehrere Baureihen nach. Der überarbeitete X-Trail ist mit E-Power-Antrieb ab 42.890 Euro bestellbar, als Allradversion E-Force ab 46.390 Euro. Beim seriellen Hybrid treibt der Benziner die Räder nicht direkt an, sondern erzeugt Strom für die Elektromotoren. Die Fronttriebler-Version leistet 204 PS, der E-Force kommt auf 213 PS. Neu sind ein retuschiertes Design, modernisierte LED-Rückleuchten, ein 12,3 Zoll Infotainment und ab N-Connector integrierte Google-Dienste. Die Outdoor-Variante N-Track setzt auf schwarze Designelemente, rote Akzente, abwaschbare Sitzbezüge und robuste Matten. Optional bleibt der X-Trail als Siebensitzer auch erhältlich. Weiter geht's beim Juke, dort legt Nissan auch nach. Das Sondermodell N-Tech startet bei 26.890 Euro, bietet auch 12,3 Zoll Touchscreen, kabellose Smartphone-Anbindung, induktives Laden, Keyless-System und Winterpaket. Zur Wahl stehen ein 114 PS Benziner und ein 143 PS Hybrid. Der Townstar Kombi N-Tech kostet ab 32.700 Euro, basiert auf N-Connector, kommt nur als L1 Benziner mit 130 PS und bietet 775 bis 3100 Liter Ladevolumen sowie bis zu 2000 Euro Preisvorteil. Also ich finde, Nissan baut nach wie vor grundsolide Autos, aber genau deshalb stellt man sich doch auch so ein bisschen die Frage, warum in unserer Zielgruppe von meinem Alter immer weniger Käufer zu finden sind. Ich hätte aber auch eine Idee, also beim X-Trail habe ich meine Meinung ja schon gesagt. E-Power ist technisch interessant, aber mich persönlich überzeugt es nicht, auch wenn es hier für Familien im SUV-Bereich funktioniert. Könnte das Antriebskonzept. Jetzt schärft Nissan beim Juke, Townstar und auch dem X-Trail dort nach, wo es sinnvoll ist. Ausstattung, Konnektivität und Preis. Das ist richtig, aber aus meiner Sicht auch nötig. Gerade bei Infotainment und digitalem Erlebnis war Nissan, machen wir es uns ehrlich, zuletzt nicht immer auf Höhe der Konkurrenz und preislich wächst der Druck durch Koreaner, Chinesen und natürlich Dacia. Die N-Tech-Modelle sind deshalb sinnvoll, weil sie nicht nur ein paar Logos draufkleben, sondern auch Ausstattung bündeln, die man im Alltag wirklich nutzt. Trotzdem wird das allein klar nicht reichen, um die Marke wieder stärker ins Gespräch zu bringen. Nissan muss moderner wirken, ohne die solide Art zu verlieren. Ich bin gespannt, wie die Varianten ankommen, vor allem bei euch. Langfristig braucht Nissan aber mehr als Modellpflege, wenn die Stückzahlen deutlich nach oben steigen sollen. Und ich bin sehr gespannt, was ihr da für eine Strategie Nissan mit an die Hand gebt. BMW stellt die neue Klasse nicht nur als neue Elektroauto-Architektur dar, sondern auch als Startpunkt für mehr serienmäßige Assistenzsysteme. Den Anfang macht der iX3, folgen sollen unter anderem der neue i3, der X5, der 7er und weitere Baureihen. Im Mittelpunkt steht eine erweiterte Ausstiegswarnung, Seitenradare überwachen den Verkehr rund um das stehende Fahrzeug und bei Kollisionsgefahr kann das elektronische Türschloss das Öffnen der Tür kurz verzögern. Damit zielt BMW besonders auf sogenannte Doring-Unfälle mit Radfahrern. Ergänzt wird das Paket durch weiterentwickelte Notbrems-, Ausweich-, Spurhalte-, Park- und auch Rangierfunktionen sowie ein Aufmerksamkeitsassistent, der bei erkannter Fahruntüchtigkeit einen kontrollierten Nothalt einleiten kann. Parallel meldet BMW einen Elektromeilenstein. Seit dem ersten i3 Ende 2013 wurden nach Unternehmensangaben 2 Millionen voll elektrische Fahrzeuge ausgeliefert, inklusive Plug-in-Hybriden rund 3,5 Millionen elektrifizierte Fahrzeuge. Im ersten Halbjahr diesen Jahres war weltweit mehr als jedes vierte verkaufte Fahrzeug elektrifiziert. In Europa lag der BEV-Anteil bei rund 28%. Der iX3 gilt dabei als wichtiger Treiber, während in München bereits die Serienproduktion des neuen i3 angelaufen ist. Niemand spricht darüber, aber für mich ist der entscheidende Punkt hier wirklich das Wort serienmäßig. BMW packt diese Assistenzsysteme nicht nur in irgendwelche teuren Zusatzpakete, sondern bringt sie mit der neuen Klasse direkt ins Auto. Das finde ich 2026 ehrlich gesagt auch richtig so. Natürlich machen wir uns nichts vor. Die neuen Modelle werden nicht günstig. Irgendwo bezahlt man diese Technik also mit. Aber gerade bei Funktionen wie der Ausstiegswarnung sehe ich einen echten Mehrwert. Doring-Unfälle mit Radfahrern sind in Städten ein reales Problem. Und wenn das Auto hier aktiv mitdenkt, ist das für alle Beteiligten ein klares Plus. Park- und Rangierhilfen sind für mich persönlich eher nette Ergänzungen. Ausweich-, Spurhalte- und Notfallfunktionen dagegen deutlich relevanter. Wichtig ist nur, dass die Systeme im Alltag auch sauber funktionieren und nicht ständig nerven. Insgesamt zeigt BMW aber damit ziemlich gut, wohin die neue Klasse gehen soll. Moderner, sicherer und auch digitaler, ohne Sicherheit nur als Aufpreis zu verkaufen. Ich glaube auch, dass das Interesse groß ist. Gerade beim neuen i3 sehen wir jetzt schon, wie viele Leute auf das Auto warten, auch an unseren Aufrufen im Übrigen. Wenn BMW hier den Preis, die Software und die Qualität zusammenbekommt, übrigens auch nachher schon beim M3, dann stehen die Chancen doch für die neue Klasse aus meiner Sicht ziemlich gut. Aber ich bin natürlich auch gespannt, was ihr als Community dazu sagt. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von den Mobility News. Wenn ihr mehr sehen wollt, klickt jetzt sehr gerne hier oben für unser neuestes Video und darunter findet ihr wie immer die Playlist mit all unseren Fahrzeug-Reviews. Wie immer sehen wir uns dann in der nächsten Woche wieder, immer sonntags 18 Uhr. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, abonniert noch fix den Kanal, falls nicht geschehen. Bis dahin und bleibt mobil.